Ja, wir schlagen gleich den Text miteinander auf und lesen einen Abschnitt und dann wollen wir uns zunächst mit einer Einleitung oder durch eine Einleitung mit dem Buch etwas vertrauter machen. Hiob, Kapitel 1, wir lesen die Verse 1 bis 5. Es war ein Mann im Lande Uz, sein Name war Hiob. Und selbiger Mann war vollkommen und rechtschaffen und gottesfürchtig und das Böse meidend. Und es wurden ihm 7 Söhne und 3 Töchter geboren. Und sein Besitztum bestand in 7000 Schafen und 3000 Kamelen und 500 Joch Rindern und in 500 Eselinnen und in sehr vielem Gesinde. Und selbiger Mann war größer als alle Söhne des Ostens. Und seine Söhne gingen hin und machten in dem Haus eines jeden ein Gastmahl an seinem Tag. Und sie sammten hin und luden ihre 3 Schwestern ein, um mit ihnen zu essen und zu trinken. Und es geschah, wenn die Tage des Gastmahls herum waren, so sandte Hiob hin und heiligte sie. Und er stand des Morgens früh auf und opferte Brandopfer nach ihrer aller Zahl. Denn Hiob sprach, vielleicht haben meine Kinder gesündigt und sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt, also tat Hiob alle Zeit. Schon dieser Text macht deutlich, wir haben es hier mit einer außergewöhnlichen Persönlichkeit zu tun. Am Buch Hiob wollen wir das lernen, und das ist schon gesagt worden, das ist auch Sinn dieser Bibeltage, das ist auch unser Verlangen heute, dass wir am Buch Hiob, am Ergehen Hiobs und an dem, was Gott Hiob lehrte, selbst in der Erkenntnis Gottes wachsen. Wir sind da, um in der Erkenntnis Gottes zu wachsen. Denn indem wir Gott erkennen, lernen wir ihn immer mehr lieben, immer mehr fürchten, werden immer tüchtiger, ihm zu dienen, so dass seine Absichten mit uns erfüllen. Und bei Hiob war es auch so, dass Gott ihn lehrte, damit er Gott erst recht erkenne und so Gott mit seinem ganzen Leben verherrlichte. Am Ende des Buches fällt Hiob nieder und gibt Gott alle Ehre über alles, was ihm befallen hat. Nun einige Gedanken zum Verständnis des Buches Hiob insgesamt. Das Buch Hiob gehört zwar wegen seiner Gestalt zu den bekannten Büchern, auch Menschen, die nie die Bibel lesen, die wissen, dass es irgendeinen Hiob in der Bibel gibt. Und Hiob ist seines außergewöhnlichen Leidens wegen bekannt, sprichwörtlich, man spricht von Hiobs Botschaften und jeder weiß, was damit gemeint ist. Man hört auch dann und wann eine Predigt über Hiob, dann meistens über Kapitel 1 und 2. Aber als ganzes Buch wird Hiob sehr selten studiert. Es gehört wirklich zu den wenig studierten Büchern der Bibel. Und das ist darum eigentlich erstaunlich, weil dieses Buch in mancherlei Hinsicht einzigartig ist und weil es eine so wichtige Wahrheit lehrt, ohne die wir als Kinder Gottes nicht zurechtkommen. Nun, diese Wahrheit, die wird auch andernorts da und dort gelehrt. Aber so umfassend und so verständlich und so eindringlich wird sie nur in diesem Buch gelehrt. Es wird in diesem Buch die Frage aufgegriffen und beantwortet, die Frage nach dem Leiden der Gerechten. Nicht einfach diese philosophische Frage, warum es Böses überhaupt gibt. Das ist eine Frage für Nasenbohrer, mit der wollen wir uns jetzt nicht befassen. Wir sind Sünder, in die Sünde gegangen. Und so ist es recht, dass Böses in der Welt ist, als von Gott Verhängtes der Sünde wegen. Nein, die viel schwierigere Frage ist die, warum müssen auch Gerechte leiden? Wenn Gott gerecht ist und wenn Gott ein Gott der Liebe ist. Und das hat Gerechte, Heilige, immer wieder nachgerade gequält. Es hat sie herumgetrieben und eben oft sogar gequält. Diese Tatsache, dass sie als Gerechte leiden, während scheinbar die Gottlosen und das Böse oben aufschwimmt. Und wir brauchen die in diesem Buch gelehrte Wahrheit, weil wir durch den Glauben an Jesus Christus vor Gott gerecht gemacht worden sind und über dies wissen, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Und dennoch führt uns Gott durch Leiden. Und so brauchen wir dieses Buch, das uns darauf antwortet. Und so ist es wert, gründlich gelesen und studiert zu werden. Wer schrieb das Buch? Es wird nicht gesagt, der Autor wird nicht genannt. Das ist bei einigen biblischen Büchern so. Samuel-Büchern, Königsbücher, Chronika, eine ganze Reihe von Psalmen wird der Verfasser nicht genannt. Wir dürfen aber hier annehmen, Hiob selbst sei der Verfasser gewesen. Das ist die naheliegendste Antwort auf die Frage nach der Verfasserschaft. Denn wer hätte dieses Buch besser und eher schreiben können, als der Mann, der selbst durch diese Erfahrungen ging und der selbst von Gott durch das Leiden gelehrt wurde. Und das ist uns Anlass, etwas über Hiob und seine Zeit nachzudenken. Das Buch selbst gibt uns eine ganze Reihe von Hinweisen darauf, dass Hiob in sehr früher Zeit gelebt haben muss. Er muss gelebt haben irgendwann zwischen der Sintflut, die nämlich erwähnt wird, und er muss gelebt haben vor, also nach der Sintflut und vor der Gabe des Gesetzes auf dem Sinai. In Hiob 22, in den Versen 15 und 16, haben wir einen Hinweis auf die große Flut. Hiob 22, die Verse 15 und 16. Da wird die Frage an Hiob gerichtet: Willst du den Pfad der Vorzeit einhalten, welchen die Frevler betraten, die weggerafft wurden vor der Zeit, wie ein Strom zerfloss der fester Grund? Gemeint ist eben die große Flut. Hiob muss aber vor der Gabe des Gesetzes gelebt haben, und das zeigt sich an folgenden Beobachtungen. Hiob bringt Opfer dar. Das hätte Hiob gar nicht tun dürfen, hätte er nach der Gabe des Gesetzes gelebt, denn seit Gott das Gesetz gegeben hatte, durften nur Angehörige der Familie Aarons Opfer darbringen. Zudem hätten Hiob und auch seine Freunde in ihren langen Diskussionen hin und her, wo jeder den anderen mit theologischen Gründen zu bezwingen sucht, von der Wahrheit seiner Position zu überzeugen sucht, sie hätten ganz gewiss das Gesetz zitiert, wäre das Gesetz schon vorgelegen. Zudem sprechen sie von allen Werken Gottes in der Schöpfung, in der Vorsehung, in der Rettung, im Gericht. Aber sie nennen nie die Errettung Israels aus Ägypten. Und davon hätten sie ganz sicher gesprochen. Sie sprechen auch nie von Gottes Gerichten über Ägypten. Und davon hätten sie ganz sicher gesprochen und darauf hingewiesen, als Beispiel, an denen wir Gottes Handeln und damit Gottes Gedanken und Charakter kennenlernen. Und da sie es nie nennen, müssen wir annehmen, Sie lebten eben vor der Errettung Israels aus Ägypten und damit eben vor der Gabe des Gesetzes. Noch eine Beobachtung zu den Opfern, die Hiob darbringt. Diese Opfer heißen Brandopfer. Wir haben diese Stelle ja bereits gelesen in Hiob 1, im Vers 5, da steht, er opferte Brandopfer. Hebräisch Aula. Das ist das gleiche Wort, das in 3. Mose 1 verwendet wird und danach für die Brandopfer. Nun ist es so, dass nach der Gabe des Gesetzes wurden die Opfer in verschiedene Klassen eingeteilt. Brandopfer, aber daneben auch Friedensopfer, Schuldopfer, Sündopfer, Speisopfer. Vor der Gabe des Gesetzes hingegen hießen alle Opfer Brandopfer. Aula, eigentlich ein aufsteigendes bedeutet das, ein aufsteigendes. In 1. Mose heißen die Opfer, die dort gebracht werden, eben Aula, 1. Mose Kapitel 8. Vers 20, 1. Mose 8, Vers 20. Und Noah baute dem Herrn einen Altar, und er nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Brandopfer. Der Herr sagt zu Abraham, opfere deinen Sohn als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir zeigen will. Brandopfer. Nach der Gabe des Gesetzes wurde unterschieden. Die Opfer, die Hiob darbringt, heißen auch Brandopfer. Auch am Schluss spricht Gott von Brandopfer, wo wir eigentlich erwartet hätten Sündopfer. Aber diese Unterscheidung wurde eben noch nicht gemacht vor der Gabe des Gesetzes. Hiob 42, Vers 8, Verse 7 und 8, Hiob 42, Verse 7 und 8. Und es geschah, nachdem der Herr diese Worte zu Hiob geredet hatte, da sprach der Herr zu Eliphas, dem Temaniter, mein Zorn ist entbrannt wider dich und wider deine beiden Freunde, denn nicht geziemend habt ihr von mir geredet, wie mein Knecht Hiob, und nun nehmt euch 7 Pfarren und 7 Widder. Und jetzt, vom Gesetz her denkend, hätten wir jetzt erwartet, jetzt müssen sie ein Sündopfer bringen. Denn in 3. Mose 4 steht immer, wenn jemand aus dem Volk oder wenn ein Fürst oder wenn das Volk gesündigt hat, dann muss er ein Sündopfer bringen. Und hier haben sie gesündigt und dann sagt Gott und bringt ein Brandopfer. Weil diese Unterscheidung noch nicht gemacht war. Die kam erst mit der Gabe des Gesetzes. Das zeigt also deutlich, dass Hiob vor der Gabe des Gesetzes lebte. Ja, wir nehmen sogar an, er lebte zur Zeit, womöglich sogar noch vor der Zeit der Patriarchen, aber sagen wir einfach ungefähr die Zeit der Erzväter. Das sehen wir an folgenden Hinweisen. Hiob 42, Vers 16. Und 17. Hiob 42, die Verse 16 und 17. Und Hiob lebte nach diesem 140 Jahre, und er sah seine Kinder und seine Kindeskinder 4 Geschlechter, und Hiob starb alt und der Tage satt. Die Lebensdauer Hiobs, er lebte länger als Abraham sogar. Abraham lebte 175 Jahre. Nun, Hiob lebte nach der Wiederherstellung noch 140 Jahre. Als das Leiden über ihn kam, war er aber kein junger Mann mehr. Er sagt zum Beispiel in Hiob Kapitel 31, sagt er, Jüngere an Jahren als ich verspotten mich. Und in Kapitel 30 spricht er davon, wie er als Mann, als gereifter Mann, sobald er im Stadttor erschien, da standen alle auf. Und das macht man nicht vor einem 20-Jährigen, auch nicht vor einem 30-Jährigen. Im Alten Orient sowieso nicht. Also wir können gut annehmen, dass er schon 60, 70 oder so war. Und ich habe sogar noch einen Grund anzunehmen, dass er gerade 70 war, als die Not über ihn kam. Und so hat er nach der Wiederherstellung auch hierin noch einmal das Doppelte bekommen. Er war 70 und er meinte, jetzt nimmt ihm Gott das Leben. Das sagte er mehr als einmal. Er meinte, er müsse jetzt sterben. Aber Gott hat ihm das Leben nicht genommen und ihm noch einmal doppelt so viel gegeben. Dann hätte er also, eben 140 wäre das doppelt und vorher 70 gelebt, dann wäre er sogar 210 Jahre alt geworden. Also ein Lebensalter erreicht, das zur Zeit der Erzväter noch denkbar war. Dann noch ein Hinweis, dass er in der Zeit der Erzväter lebte. Die damals gebräuchliche Währung wird genannt Kesita. Das steht auch in Kapitel 42. Hiob Kapitel 42, der Vers 11. Hiob 42, Vers 11. Und es kamen zu ihm alle seine Brüder und alle seine Schwestern und alle seine früheren Bekannten. Und sie aßen mit ihm in seinem Haus und sie bezeugten ihm ihr Beileid und trösteten ihn über all das Unglück, welches der Herr über ihn gebracht hatte. Und sie gaben ihm an jeder eine Kesita. Und diese Währung kennen wir eben aus der Zeit der Erzväter, 1. Mose 33, Vers 19. 1. Mose 33, Vers 19. Da heißt es von Jakob, wer ein Stück Land kauft, 1. Mose 33, 19, und er kaufte das Stück Feld, wo er sein Zelt aufgeschlagen hatte, von der Hand der Söhne Hemors, des Vaters Sichems, um 100 Kesita. Der Titel Gottes im Buch Hiob ist meistens der Allmächtige, Shaddai. Und das ist der Titel, unter dem Gott zur Zeit der Erzväter erschien. Den Erzvätern war er als Gott der Allmächtige, als El Shaddai, eher bekannt als unter dem Namen Jahwe. 2. Mose 6, Vers 3 sagt das ausdrücklich. 2. Mose 6, Vers 3. Lesen wir die Verse 2 auch, also 2 und 3. Und Gott redete zu Mose und sprach zu ihm, ich bin der Herr, und ich bin Abraham, Isaac und Jakob erschienen als Gott der Allmächtige. Aber mit meinem Namen Jahwe habe ich mich ihnen nicht kundgegeben. Nun, sie kannten den Namen Jahwe, denn das steht ausdrücklich, zum Beispiel 1. Mose 12, Abraham errichtet einen Altar und ruft dort den Namen Jahwes an. Aber Gott hat sich nicht unter diesem Namen ihnen kundgegeben. Und so ist auch der Titel Gottes in Hiob der häufigste Titel Shaddai. Und auch das verweist in die Zeit der Erzväter. Und noch etwas zum Alter des Buches Hiob, also wenn Hiob selber der Verfasser war, zum Alter des Buches Hiob. Gott spricht zu Hiob in Kapitel 40 und 41 von inzwischen ausgestorbenen Tieren, von Saurion, vom Behemoth und vom Leviathan. Der Behemoth war ein Amphibienwesen, das also im Wasser und an Land gut zurechtkam, und der Leviathan ein Wassersaurier. Die lebten noch. Und nach der Flut haben die ja gelebt, aber sie sind immer weniger geworden, weil ja die Lebensbedingungen sich nach der Flut stark änderten. Und so sind sie mit der Zeit langsam ausgestorben. Aber zur Zeit Hiobs müssen sie noch gelebt haben und darum spricht ja Gott zu Hiob von Sauriern. Nun, wenn Hiob der Verfasser dieses Buches ist, dann ist Hiob das älteste Buch der Bibel. Er lebt ja vor Mose. Dann ist das Buch Hiob geschrieben worden vor den Mosebüchern. Wir nehmen an, dass Mose diese Aufzeichnungen Hiobs, dass er sie bekam, als er im Land Midian weilte, womöglich. Oder vielleicht, dass sie im Besitz des Volkes waren, auch während sie in Israel waren. Auf alle Fälle wurde das Buch Hiob als heilige Schrift erkannt und zur Sammlung der Bücher der Heiligen Schrift immer dazu gezählt. Ist nun Hiob das älteste Buch der Bibel, dann enthält es Wahrheiten, die die allergrundlegendsten sind. Ja, und es ist so, dass uns im Buch Hiob das allergrundlegendste Verhältnis zu Gott überhaupt gelehrt wird. Nämlich, dass wir Gott fürchten, weil er Gott ist. Punkt. Das ist das Allerwichtigste in unserem ganzen Verhältnis zu Gott. Wir fürchten Gott, weil Gott Gott ist. Punkt. Dass es uns nachher in der Folge auch deswegen gut geht und er uns deswegen segnet, das ist dem alles nachgeordnet. Und so müssen wir alle irgendwann einmal das lernen, was Hiob lernen musste. Gott ist Gott. Er schuldet uns keine Rechenschaft. Erstens. Zweitens, er schuldet uns auch kein Gutes. Und wenn er uns Gutes gegeben hat und uns dieses Gute dann nimmt, dann ist es recht. Denn Gott ist Gott. Im ersten Buch der Bibel wird diese Wahrheit gelehrt und ich nehme an, dass es auch die Wahrheit ist, an der wir am längsten arbeiten und mit der wir am längsten zu kämpfen haben. Ja, ich behaupte sogar, dass wir unser Leben lang daran lernen. Und dass wir erst, wenn wir vollendet sind, vollständig da sind und so sind, wie Gott uns haben will. Am Ende des Buches Hiob fällt Hiob vor Gott nieder und bekennt, dass sein Handeln recht und gerecht ist, dass all unser Einwenden verkehrt ist und dass niemand Gott hindern kann in dem, was er tut. Hiob 42. Vers 2 bis 6. Hiob 42, Verse 2 bis 6. Ich weiß, dass du alles vermagst und kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Wer ist es, der den Rat verhüllt ohne Erkenntnis? So habe ich denn beurteilt, was ich nicht verstand, Dinge, die zu wunderbar für mich sind, die ich nicht kannte. Und dann Vers 5, mit dem Gehör des Ohres hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Er ist also in der Erkenntnis Gottes gewachsen und fällt darum vor ihm nieder, darum verabscheue ich mich und bereue in Staub und Asche. Jetzt ist Hiob da, wo Gott ihn haben will. Wir können sogar sagen, das sei Gottes Ziel in seinem ganzen Wirken in der Geschichte. In der tausendjährigen Geschichte der Menschen. In der Heilsgeschichte wirkt er so, dass am Ende die Erlösten sich ihm freudig und am Ende für immer unterwerfen. Die vollendeten Heiligen fallen nieder vor dem Thron Gottes. Und er handelt in der Geschichte so, dass am Ende ihm alles untertan ist, alles. Im Zorn und im Gericht. Aber am Ende wird alles Gott untertan sein und alles Gott die Ehre geben. Und alles wird Gott verherrlichen. Das Thema des Buches, ich zitiere aus einer, nein, das ist nicht eine Auslegung zum Buch Hiob, sondern es ist ein Buch, das ein amerikanischer Bibelausleger des 19. Jahrhunderts, ein gewisser Alexander Carlson, ich kenne den auch nicht näher. Das Buch habe ich zu Hause. Das Buch heißt The History of Providence, die Geschichte der Vorsehung. Und in diesem Buch behandelt er auch das Ergehen Hiobs und fasst das folgendermaßen zusammen. Und das ist wirklich genau und sehr schön, genau getroffen und sehr schön gesagt, was wir an Hiob lernen. Im Buch Hiob sehen wir, wie Gottes Vorsehung Leiden über einen seiner geehrtesten Knechte bringt, damit dessen Glaube erprobt, dessen Geduld geübt, dessen selbstgerechter Stolz gedemütigt und dessen Gottseligkeit größer werde. Und wir sehen die Manifestation der göttlichen Macht, die ihn vor dem Fallen bewahrt. Hier lernen wir, dass Leiden zu weisen und guten Zwecken von Gott über sein Volk gesandt und verhängt wird, dass er sie nicht unter diesen Leiden belassen und dass er den Satan am Ende unter ihre Füße zertreten wird. Nun ist es so, das zeigt uns ja diese Charakterisierung auch, die wir eben hörten. Nun ist es so, dass wir das Buch Hiob vom Ende her erst richtig verstehen. Nun, uns wird es auch so ergehen. Wir werden erst vom Ende her auch das Buch unseres Lebens verstehen. Wirklich verstehen. Auch die Einzelheiten verstehen. Dass man das Buch Hiob nur vom Ende her verstehen kann, das verrät uns der einzige neutestamentliche Autor, der Hiob erwähnt. Hiob wird nur einmal im Neuen Testament erwähnt. Und es ist ja immer so, wenn man ein alttestamentliches Buch studiert, dann trägt man alle Nachrichten aus dem Neuen Testament zu diesem Buch zusammen. Weil wir im Neuen Testament inspirierte Kommentare haben. Es gibt manche Kommentare zum Buch Hiob. Sie sind nicht inspiriert. Wahrlich nicht. Und es gibt manche Kommentare zu biblischen Büchern im Alten Testament, sind nicht inspiriert. Außer die Kommentare der neutestamentlichen Autoren. Das sind inspirierte Kommentare zu biblischen Büchern. Und die muss man natürlich gelesen haben. Andere Kommentare muss man nicht lesen. Aber die muss man gelesen haben. Und wenn es einen inspirierten Kommentar gibt über Hiob, über sein Buch, ja, dann müssen wir diesen Kommentar studieren. Und er ist kurz, aber er sagt das Entscheidende. Jakobus Kapitel 5, da steht im Vers 11, ja, Jakobus Kapitel 5, Vers 11, da wird Hiob eben genannt und da wird Hiob kommentiert. Ja, wir lesen den Vers 10 dazu, die Verse 10 und 11 in Jakobus 5. Nehmt, Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Siehe, wir preisen die glückselig, welche ausgeharrt haben. Von dem Ausharren Hiobs habt ihr gehört. Und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Das Ende habt ihr gesehen, zu welchem Ende Gott den Hiob führte. Und das erst zeigt uns, wer Gott ist und wie Gott wirklich ist. Und das erst lässt uns sein Handeln an Hiob richtig verstehen. Die Wiederherstellung Hiobs. Nun, Hiob wurde tatsächlich von Gott vor dem Fallen bewahrt. Er hat zwar in seinem Herzen Widerspruch gehabt, aber er ist nie abgefallen. Und woran sieht man das? Hiob hat seinen Kummer und auch seinen Unverstand, er hat ihn immer Gott gesagt. Er kommt von seinem Gott nicht los. Er ist nämlich ein Heiliger und ein Erwählter und die kommen von Gott nicht los. Und darum hat er es immer Gott gesagt. seinen Kummer. Und so hat Gott ihn bewahrt und dafür gesorgt, dass er nicht strauchelte und dass eben nicht das passierte, was der Satan wollte, dass er Gott absagt und stirbt. Absagt und verdammt wird. Ist nicht passiert. Durfte nicht geschehen, konnte nicht geschehen. Aber Hiob wusste nicht so viel, wie wir wissen. Und wenn es wirklich so war, dass das Buch Hiob das erste Buch ist, das geschrieben wurde, und noch keine anderen biblischen Bücher geschrieben waren, hätte er nur schon die Mosebücher gehabt. Dann hätte er nämlich schon gewusst, die Mosebücher lehren uns nämlich schon, dass Gott Leid über sein Volk verhängen wird. Er wird es züchtigen, er wird es in die Tiefe führen, aber er wird es wiederherstellen zu einem besseren Ende. Und da sehen wir, besser sein als der Anfang. Das lehren die Mosebücher. Hiob hatte die nicht. Und so hatte Hiob nur seinen Glauben an Gott. Und Gott hat ihn bewahrt, sodass sein Glaube ihm blieb. Wir aber haben noch mehr Wissen, als in den Mosebüchern steht. Und wir wissen das Ende, zu welchem Gott uns bestimmt hat. Es ist uns geoffenbart. Und wir wissen aus den Lehren der Propheten, wir wissen aus den Lehren der neutestamentlichen Autoren, der neutestamentlichen Propheten, Apostel und Propheten, wissen wir, dass Gott von Anfang an seinen Vorsatz verfolgt. Gott handelt nach Vorsatz. Es ist nicht so, dass Gott jetzt was passieren sieht und denkt, oh, was machen wir jetzt? Ah, jetzt ist die Sünde eingebrochen. Wie werden wir damit fertig? Nicht so. Wir müssen reagieren auf Dinge, die unvorhergesehen sind. Gott handelt von Anfang an nach Vorsatz. Und das bedeutet für uns, dass Leiden, die Gott über uns bringt, sind ein Teil seines guten Vorsatzes mit uns. Wir sagen es meist so, dass wir trotz Leiden und Rückschlägen und Schwierigkeiten am Ziel ankommen. Stimmt ja, wir kommen an am Ziel. Aber wir sollten nicht sagen, trotz Leiden, sondern wir sollten sagen, gerade wegen der Leiden. Die sind das von Gott verordnete Mittel, um uns ans Ziel zu bringen. Mithin ein Ausweis seiner Liebe. Denn er will uns das Höchste geben. Das verstehen wir aber nur, wenn wir die Sache vom Ende her anschauen. Wenn wir die Sache nur anschauen von unserem momentanen Ergehen aus, dann denken wir, Gott ist nicht gerecht, warum lässt er einen Gerechten leiden? Gott ist nicht Liebe, er lässt es mir dreckig gehen. Und darum müssen wir mit Hiob oder mit dem Buch Hiob lernen, was eben Jakobus sagt, das Ende anzuschauen. Und das Ende beweist eben, dass Gott voll innigen Mitgefühls ist. Er weiß, wie es uns so geht. Und er sorgt dafür, dass wir in der Versuchung, in der Bedrängnis, in der Not, dass wir den Glauben nicht verlieren. Er sorgt dafür. Und er trägt uns durch und er vollendet uns. Und so könnte man es noch knapper formuliert sagen, das Thema des Buches Hiob ist Hoffnung. Und Hoffnung ist ja nichts anderes als Gewissheit kommender Herrlichkeit. Das ist das eigentliche Thema des Buches Hiob. Es geht durch Leiden, handelt viel von Leiden, aber das Ende, das Ziel ist eben, dass Gott uns mehr gibt, als wir verloren hatten. Er gibt uns ein überaus herrliches, großes Ende und das ist eben die Hoffnung des Erlösten. Gewissheit kommender Herrlichkeit. Zum Titel des Buches, Hiob, das ist der Name dieses Mannes, von dem das Buch zur Hauptsache handelt. Hiob, hebräisch Iob. Manchmal wird gesagt, das habe zu tun mit Feind, angefeindet, Feindschaft. Stimmt zwar, die drei Konsonanten Alef, Jod, Bet, dass sie zusammengenommen Feind und Feindschaft heißen. im Alten Testament, nicht in Hebräisch. Aber jetzt ist so, dass man diesen Namen Iob verstehen muss als einen zusammengesetzten Namen. Es ist ein sogenannter Satzname. I heißt wo, Ob heißt Vater. Wo ist der Vater? Nun denkt man, ja, das ist doch konstruiert, so heißt doch niemand. Päh. Nein, das ist nicht konstruiert. Es ist so, dass gerade in der Zeit der Erzväter solche Namen, eben sogenannte Satznamen, sehr verbreitet waren. Das weiß man nicht nur, was natürlich unsere Hauptquelle ist und einzige zuverlässige Quelle der Information, das weiß man nicht nur aus dem ersten Mosebuch. Im ersten Mosebuch begegnen uns Satznamen. Aber wir wissen es zudem aus Textzeugnissen des frühen zweiten vorchristlichen Jahrtausends, ja sogar des ausgehenden dritten vorchristlichen Jahrtausends. Also um 2000 herum, davor und danach, waren solche Namen, sogenannte Satznamen, im ganzen alten Orient sehr verbreitet. Und darum nennen ja die Altorientalisten diese Namen Satznamen. Satznamen. Da gab es eben solche Namen wie Yitzchak. Er lacht, bedeutet der Name. Nicht Lacher, das ist falsch übersetzt. Yitzchak ist ein kurzer Satz. Er lacht. Oder die Geburt Jakobs. Jakob, das heißt, er macht etwas mit der Ferse. Entweder er hält sie, dort hielt er sie gerade. Akeb ist die Ferse auf Hebräisch. Und Jakob heißt, er macht etwas mit der Ferse. Er hält die Ferse oder er stößt mit der Ferse. Also ein kurzer Satz. Und dann gibt es aus der späteren Geschichte einen Namen, der ziemlich ähnlich ist dem Namen Iob. Wo ist der Vater? Nämlich aus dem ersten Buch Samuel. Schlagen wir das auf. 1. Samuel, da steht in Kapitel 4, und sie nannte, Vers 21, 1. Samuel 4, der Vers 21, und sie nannte den Knaben Ikabod, indem sie sprach, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen. Ikabod, buchstäblich, wo ist die Herrlichkeit? Die Herrlichkeit war gewichen. Darum dieser Name, den dieser Knabe bekam. Ein Satzname. Ikabod, wo ist die Herrlichkeit? Iob, wo ist der Vater? Nun, hier wird erklärt, wie jemand zu diesem Namen kam. Ikabod, wo ist die Herrlichkeit? Im Buch Hiob haben wir keine Erklärung dafür, wie er zu diesem Namen kam. Iob, wo ist der Vater? Eine mögliche Erklärung wäre die, dass bei der Geburt der Vater nicht mehr da war. Dass er als Halbwaise geboren wurde. Wäre denkbar. Eine andere Möglichkeit ist, dass der Vater sich abgesetzt hatte. Gibt es ja auch. Wird ein Kind gezeugt und der Vater will das Kind nicht und setzt sich ab. Wo ist der Vater? Oder es kann auch sein, dass Hiob diesen Namen bekam, nachdem er all das erfahren hatte, was in diesem Buch geschrieben ist. Kann sein, dass man ihm später diesen Namen gab, wo ist der Vater? Wie auch immer, dieser Name entspricht ganz genau der Not, in der sich Hiob, als dieses Leiden über ihn kam, befand. Er fragte wirklich, wo ist der Vater? Hat Gott, mein Vater, mich vergessen? Er hört mich nicht, er antwortet mir nicht, er hat sich von mir abgewandt, er ist mein Feind geworden, sagt er sogar in Kapitel 30. Als ein Feind knirscht er gegen mich die Zähne. Wo ist der Vater? Fragt er. Und das ist genau die Frage des Gerechten, wenn er leidet. Die Gottlosen, Wenn irgendwelche Katastrophen passieren, dann recken sie die Faust zum Himmel und sagen, wo ist dein Gott? Aber der Gerechte fragt, wo ist der Vater? Gott ist mein Vater. Hat er mich vergessen? Und das ist das wirkliche Leiden Hiobs. Das ist es, was Hiob am meisten wehtut. Nicht einmal, dass seine Frau sich gegen ihn wendet oder sich von ihm abwendet, oder dass seine Freunde sich gegen ihn wendet, oder dass er alles verloren hat, oder dass er krank ist, sondern der größte Kummer, und das ist das Ergreifende an diesem Hiob, der größte Kummer ist der, dass er meint, sein Gott habe sich ihm entzogen, und das hält er nicht aus. Und das beweist, dass er eben ein Heiliger ist. Er kann ohne seinen Gott nicht sein. Wo ist der Vater? Das ist seine Frage. Aber der Vater ist immer sein Vater geblieben. Und führt ihn, bewahrt ihn und muss ihn durch dieses Leiden führen, damit der Gott seinen Vater erst richtig kennenlernt und auch sich selbst richtig kennenlernt, wer er wirklich ist. Wie Gott sein Vater dafür sorgt, dass sein Glaube nie aufhört, das zeigen uns inmitten all dieses Dunkels, das ihn umhüllt, von Zeit zu Zeit Lichtblicke. Einige Male gehen solche Lichtblicke auf, wo wir merken, jetzt sieht Hiob seinen Gott wieder für einen kurzen Augenblick. Einmal sagt er zum Beispiel, ich weiß, mein Erlöser lebt. Das ist mit einem Mal wie ein Lichtstrahl inmitten dieses Dunkels. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Kapitel 19, Vers 25. Gut, so viel zum Titel des Buches und noch zur Auslegung des Buches Hiob. Nun, wir müssen immer zumindest zwei Ebenen der Auslegung unterscheiden. Wir können auch mehr Ebenen, aber zwei sind die grundlegendsten und deswegen müssen wir die gut beachten, um zu einem rechten Verständnis der Bibel zu kommen. Die historischen Bücher müssen wir als erstes verstehen, historisch. Es geht hier um Fakten. Es geht hier um Menschen, die gelebt haben. Hiob hat gelebt. Er ist nicht eine Idealfigur, die ein geschickter Schriftsteller sich ausgedacht hat, kreiert hat. Hiob hat gelebt. Nun, warum ist die historische Ebene so wichtig? Weil die historische Ebene erst die wirkliche Grundlage abgibt, auf der sich die nächste Ebene, nämlich die sittliche Anwendung, für uns ergibt. Wäre Hiob keine historische Gestalt, hätte das Buch Hiob keine wirkliche moralische und glaubensstärkende Kraft. Nun, wieso das? Zunächst einmal Hinweise dafür, das Buch Hiob ist historisch. Es ist historisch, der Autor wollte auch so verstanden werden. Er wollte nicht so verstanden werden, dass er hier eine Idealfigur kreiert. Nein, historisch. Woher können wir das so mit solcher Bestimmtheit sagen, was den Autor betrifft? Zwei Merkmale, Kennzeichen, historische Schilderungen, Personennamen, Ortsnamen. Personennamen und Ortsnamen kommen nicht vor in gleichnishaften Geschichten. Ihr könnt das auch im Neuen Testament, könnt ihr das bestätigt finden. In Gleichnissen kommen nie Personennamen vor und auch nie Ortsnamen vor. Sondern in Gleichnissen kommen immer nur typische Gestalten und typische Situationen vor. Das Reich der Himmel ist gleich einer Frau, die drei Maß Mehl nahm und unter ihnen Sauerteig verbarg. Eine Frau, drei Maß Mehl. Kein Personenname. Oder das Reich der Himmel ist gleich Fischern, die ein Netz auswerfen und ziehen allerlei an Land, gut und schlechte Fische. Keinem Personennamen. Darum ist das sogenannte Gleichnis vom barmherzigen Samariter nicht ein Gleichnis. Wieso ist es kein Gleichnis? Ein Mann reiste von Jerusalem nach Jericho. In dieser Welt ist das passiert.
Ortsnamen, kein Gleichnis, wirklich passiert. Und darum ist das auch kein Gleichnis von Lazarus und vom armen Mann. Es ist ein Gleichnis, ja, wäre noch besser, wäre das nur ein Gleichnis, oh, ein Gleichnis. Das ist eben nur ein Gleichnis. Es ist Wirklichkeit, der war reich, jetzt ist er in der Hölle. Denk mal drüber nach. Und Lazarus, alles seine Not, sein Leiden, jetzt ist er am Ort der Glückseligkeit. Also Gleichnisse und gleichnishafte Geschichten verwenden nicht Personennamen und schon gar nicht Ortsnamen. Und wir haben in Hiob beides Personennamen. Hiob, dann wird gesagt, wie heißt das Land? Ah, Uz. Dann werden seine Freunde genannt, mit Namen. Und auch, wo sie wohnen. Eliphas von Teman wird immer gesagt. Auf der Karte kann man das nachschauen. Ah, Teman, das ist so weit weg von Uz und da, wo Hiob wohnte. Diese Reise nahmen sie auf sich, um ihn zu besuchen und so weiter. Dann, dass Hiob historisch ist, das bestätigt ja auch Jakobus, denn er sagt, ihr habt vom Leiden Hiobs, habt ihr gehört? Und dass Hiob historisch ist, das bestätigt auch der Prophet Hesekiel. Hesekiel 14, Vers 14. Hesekiel 14, Vers 14. Wenn diese drei Männer in demselben wären, also in einem bestimmten Land, Noah, Daniel und Hiob, sie würden durch ihre Gerechtigkeit nur ihre eigene Seele retten, spricht der Herr Jahweh. Ja, hier nennt der Prophet oder Gott durch den Propheten diese drei Männer, Noah, Daniel und Hiob. Er stellt also Hiob in einer Reihe mit zwei historischen Persönlichkeiten. Nun, dass Noah lebt und die Flut tatsächlich stattfand, daran hat keiner im alten Israel je gezweifelt. Historische Persönlichkeiten. Wir zweifeln auch nicht daran. Selbstverständlich hat er gelebt. Dass Daniel eine historische Persönlichkeit war, daran konnte man noch viel weniger zweifeln, denn Daniel war ein Zeitgenosse Hesekiels. Lebte erst noch in der gleichen Stadt. Also Hesekiel mit der Judenkolonie am Rand der Stadt Babel und Daniel inmitten der Stadt, in der Nähe des Königs. Also Daniel war allen bekannt. Und war Daniel keine Idealfigur und auch Noah keine Idealfigur, dann ist auch Hiob nicht einfach eine erdachte Idealfigur, sondern eine historische Gestalt. Das ist eindeutig, sonst kann man die drei nicht in eine Reihe stellen. Man kann nicht sagen, die Bundeskanzlerin Merkel und Präsident Sarkozy und der Weihnachtsmann haben miteinander Gespräche geführt. Geht nicht. Das ist Unsinn. Und so war Hiob nicht einfach eine ideale Gestalt. Eine erfundene. So eben so wie der Weihnachtsmann oder Sankt Nikolaus. Irgendeine Wohltätergestalt, die es gar nicht gibt. Die man sich einfach so denkt. Ein projiziertes Vorbild. Nun, warum ist es wichtig, dass Hiob historisch war? Wenn Hiob keine historische Gestalt war, dann kann das Buch Hiob uns nicht trösten. Wenn das alles nur ausgedacht ist, was hilft das uns dann in unserem Leiden? Ja, Hiob, ja, red mir nicht von Hiob. Ich gehe jetzt durch diese Not, hier, jetzt, und es tut hier weh, hier. Und dann hilft uns doch nur das Vorbild von jemandem, der auch hier war und hindurchging, der wirklich lebte. Mit Fleisch und Blut und der alle Leidenschaften hatte, die wir auch haben. Und genau das ist es, was eben diesem Wort von Jakobus die Kraft gibt, vom Leiden Hiobs oder vom Ausharren Hiobs, habt ihr gehört? Ihr lebt in dieser Welt. Ihr meint, ihr geht durch Leiden. Ja, es ist wahr. Aber sind auch ganz andere durch Leiden gegangen in dieser Welt. Da ist ein Hiob gewesen zum Beispiel. Und darum ist die historische Grundlage unverzichtbar, das Buch ist, Hiob ist historische Wirklichkeit. Und ihr solltet ein bisschen darauf achten. Es gibt auch sogenannte konservative Theologen, die zu Hiob sagen, er hat nicht gelebt, ist eine Idealgestalt, die man einfach so sich zurechtgelegt hat. Ist nicht wahr. Ist einfach nicht wahr. Denn eben aufgrund der historischen Grundlage, weil es historisch ist, hat dieses Buch auch sittliche Kraft und vermag zu trösten. Und dass es dann darüber hinaus auch noch prophetische Bedeutung hat, nun darauf gehe ich jetzt nicht ein, sondern ich erwähne es nur, das Leiden und die Wiederherstellung Hiobs ist auch eine Weissagung des Leidens und der Wiederherstellung Israels. Israel muss auch durch Drangsal gehen, die Drangsal Jakobs, aber das ist Gottes Mittel, um dieses Volk zu erhöhen. Und es ist auch eine Darstellung der ganzen Heilsgeschichte. So wie Hiob am Anfang alles verliert, hat auch der Mensch am Anfang alles sich verscherzt, ist in die Sünde gegangen, hat alles verloren. Und man könnte ja manchmal denken, war das nicht ein Fehler, dass Gott den Menschen schuf? Nein, es war kein Fehler. Weil Gott von Anfang an den Heilsrat verfolgte. Und in der Erlösung wirkt Gott Größeres und gibt Gott dem Menschen mehr, als was als der Mensch in Unschuld verlor. Jetzt machen wir Pause.